Ja, ihr Lieben, wir haben es schon gesungen. Freue dich, Welt. Dorothee Küster hat es in ihrer Anmoderation schon gesagt. Ein Grund zur Freude, die Adventszeit, nachdem der 30. November weitgehend hinter uns gelassen ist. Das ist doch großartig. Hoffnungen und Sehnsüchte werden erfüllt. Gott kommt und dazu noch Leckerkekse, Dekoration, Musik und Tee. Was kann es Schöneres geben in der Jahreszeit im Kirchenjahr? Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist doch, dass wir das Leben nicht ausschalten können. Dass das, was uns bewegt, uns beschäftigt, uns belastet, nicht einfach ausschalten können, an der Garderobe abhängen können und sagen, wir freuen uns jetzt, es ist ja Advent. Nein, wir alle tragen doch Dinge mit uns herum, die uns auch jetzt vielleicht beschweren und belasten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Gesamtgesellschaftlich lastet wieder die Corona-Last auf uns. Keiner hätte im letzten Jahr oder im Sommer gedacht, dass das in diesem Jahr, in dieser Adventszeit nochmal so möglich wäre. Beschränkungen oder was auch immer noch auf uns zukommt. Und dann gibt es eben diese ganz persönlichen Nöte, die du vielleicht mitgebracht hast. Trauer oder Verlust oder Ängste oder Sorgen. Und das kann man nicht einfach an der Garderobe abhängen, wenn man zum Gottesdienst kommt und den ersten Advent einläutet. Nein, gerade angesichts des Advents können wirklich Zweifel aufkommen. Und ich möchte heute Morgen über Adventszweifel predigen. Uns werden die Adventszweifel eines Mannes vor Augen geführt, aus dem Neuen Testament, dessen Berufung es war, der Wegbereiter von Jesus zu sein. Johannes der Täufer. Ja, ihr kennt diesen charismatischen Prediger am Jordan, der gepredigt hat, der getauft hat und der den Leuten gesagt hat, kehrt um. Und er hat auf Jesus hingewiesen und hat gesagt, er ist das Lamm Gottes. Also, er war wirklich der große Prophet. Jesus sagt einmal, es gibt keinen, der größer ist im Reich Gottes. Er greift die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer an, ihr Teufelspack, sagt er, wie könnt ihr glauben, dass ihr dem Gericht Gottes entrinnen werdet? Und auch zu dem öffentlichen moralischen Fehlverhalten der politischen Machthaber meldet er sich zu Wort. Er nimmt keinen Blatt vor den Mund und sein Schicksal ist unausweichlich. Er wird gefangen genommen, er wird eingekerkert und es ist klar, dass er mittelfristig auf seine Hinrichtung zugehen wird. Aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, das geht alles nochmal gut, denn ich habe ja Jesus verkündigt, der Messias ist doch gekommen, Advent. Aber Jesus rührt sich nicht, Jesus kommt nicht, Jesus öffnet nicht die Kerkermauern und darum schleichen sich Adventszweifel ein. Ich lese als Predigttext Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Auch nach der Basisbibel. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Und deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glücklich ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Ich möchte euch einladen, dass ihr mich in Gedanken begleitet auf eine Reise nach Israel, in die Machaerusfeste hoch über dem Toten Meer. Denn dort sitzt in einem dunklen Kerker Johannes der Täufer und sieht seiner Hinrichtung entgegen. Er darf Besuch empfangen, das hat man ihm gestattet, ansonsten ist er komplett isoliert. Sein Leben, seine Gefühle, seine Fragen lässt er in einem Selbstgespräch zusammenfassen und vielleicht mag dieses Selbstgespräch in der Zelle so geklungen haben.
Warten. Warten können wir gut, wir frommen Juden. Schon seit Jahrhunderten warten wir auf den Erlöser, den Gott uns versprochen hat. Aber bald ist es vorbei, so glaubten wir. Meine Eltern Elisabeth und Zacharias haben mir schon als Kind mit Begeisterung erzählt: Die Zeit ist da, bald kommt Gott selbst und du, Johannes, wirst die Menschen darauf vorbereiten. Wir alle waren enorm gespannt. Und dann, als ich erwachsen wurde und einige Zeit der Besinnung in der Wüste verbracht hatte, begab ich mich an den Fluss Jordan. Ich sprach von Umkehr, von Veränderung, ich taufte Menschen und redete unentwegt vom Erlöser. Ich wartete und hielt Ausschau, wie wir alle. Und plötzlich stand er vor mir, Jesus von Nazareth. Der Himmel öffnete sich und die Stimme Gottes bestätigte: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich gefallen habe. Endlich, endlich war der Zeitpunkt da. Mein Job war erledigt, mein Auftrag zu Ende gebracht. Nun war ich gespannt, wann würde er endlich mit dem eisernen Besen die ungerechten Verhältnisse beseitigen. Nichts jedoch geschieht, oder sagen wir besser, nicht viel. Sicher, Jesus predigt, er heilt Menschen, aber eben nur Einzelne. Er richtet Menschen auf, aber nur Einzelne. Jesus befreit Menschen, aber nur Einzelne. Warum nicht mich? Von einem eisernen Besen keine Spur. Von einem machtvollen Messias ist nichts zu sehen. So habe ich mir den Erlöser nun wirklich nicht vorgestellt. Ich bin enttäuscht, zutiefst enttäuscht. Ja, seit ich in diesem Kerker sitze, keimt sogar eine große Angst. Was ist, wenn ich einer Illusion hinterhergelaufen bin, wenn Jesus doch der Falsche ist? Was, wenn ich mir die himmlische Stimme bei seiner Taufe doch nur eingebildet und mein ganzes Leben auf die falsche Karte gesetzt habe? Dabei geht es mir gar nicht nur um meine Befreiung aus dem Kerker. Ich denke an die vielen Menschen, die ich möglicherweise in die Irre geführt habe. Mein Predigen, Taufen, Trösten. War das alles verkehrt? Ich denke an meine Nachfolger, die ich an Jesus weiterverwiesen habe. Was, wenn sie jetzt auch gründlich enttäuscht werden?
An dieser Stelle wollen wir das fiktive Selbstgespräch des Johannes verlassen. Vielleicht wäre es auch anders gewesen, aber voller Zweifel war er auf jeden Fall. Und ich finde es tröstlich, liebe Freunde, dass auch die großen Gestalten der Bibel Menschen waren, die Zweifel hatten, die Fragen hatten, wo nicht alles klar war, sondern die genauso wie wir manchmal Probleme im Glauben hatten und Dinge nicht zurechtbekommen haben. Und so ist es hier auch. Er hat eine Not und die bringt er auf den Punkt, dazu später mehr. Aber wie ist es denn bei uns? Es ist doch auch so, dass bei uns die Adventstexte nicht einfach so runtergehen, sondern auf Widerstand stoßen. Zum Beispiel der heutige Wochenspruch. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. So haben wir es eben gesungen. Oh ja, wir brauchen und sehnen uns nach einem Helfer in unserem Leben. Beispielsweise in unseren Ehen, wenn sie zu scheitern drohen. Oder in Krankheit, in Krisen. Das sehnen wir uns doch nach einem Helfer. Und dann heißt es, der König kommt, ein Helfer. Wo ist der Helfer denn? Menschen beten, Menschen hoffen, aber es ist weit und breit keine Hilfe in Sicht. Und dann heißt es weiter, er ist ein Gerechter. Ja, wo ist er denn? Wo ist denn der, der mir zum Recht verhilft? Beispielsweise, wenn ich auf der Arbeit gemobbt werde. Wenn ich ungerecht behandelt werde. Wie nötig hätten wir doch einen verheißenen Erlöser, der da Recht schafft. Wo ist Gott? Wir beten, wir warten, aber es bewegt sich nichts. Der zweite Adventklassiker, der in den nächsten Wochen auch noch erklingt, Jesaja 9. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbarer Ratgeber, Friedefürst und noch zwei andere Titel. Ja, wie schön wäre es, wir brauchen einen Wunderrat, wir brauchen einen Ratgeber. Wenn die Kinder Wege gehen, die wir problematisch finden und wir nicht wissen, was wir machen sollen, dann brauchen wir doch mal jemanden, der uns einen guten Rat gibt. Wir beten, wir hoffen, wir warten, wir sind unsicher und es klärt sich nicht alles. Oder der Erlöser wird als Friedefürst angekündigt. Wir brauchen doch dringend jemanden, der Frieden schafft. Es gibt so viel Sehnsucht nach Frieden und so viel Unfrieden in dieser Welt, global, zwischen den Völkern, aber auch zwischen einzelnen Menschen in unserer Gesellschaft. Soziale Ungerechtigkeit, es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Unfrieden und die Sehnsucht nach Frieden. Und da wird gesagt, da kommt einer und der ist der Friedefürst. Und nun ist er schon seit 2000 Jahren in dieser Welt zugange. Und wo ist denn der Friede? Wo ist denn die Gerechtigkeit, von denen in diesen Adventstexten gesprochen wird? Und ich finde, wenn wir ehrlich sein wollen, liebe Freunde, dann müssen wir die Adventsfreude und den Adventszuspruch mit diesen Fragen zusammenbringen. Und dann können wir gut verstehen, dass da Adventszweifel aufkommen können, so wie bei Johannes. Aber wir kennen auch die Sehnsucht, ja, die Sehnsucht, dass das doch alles wahr ist. Beides, Adventszweifel und Hoffnungen, führen zu der alles entscheidenden Frage, die Johannes stellt. Johannes fragt Jesus, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist die zentrale Frage. Das ist auch die zentrale Frage für euch. Jesus, bist du die Schlüsselperson für mein Leben? Bist du wirklich der, auf den es ankommt? Wirklich, kannst du in echt auch im realen Leben? Oder bist du es nicht? Wenn Jesus es nicht ist, dann sollten wir ihm nicht nachfolgen. Dann können wir uns vielleicht ein Beispiel an ihn nehmen, hier oder da, aber dann sollten wir nicht unser ganzes Leben auf ihn setzen. Aber wenn er wirklich diese Person ist, dann sollten wir ihm folgen, koste es, was es wolle. Und wir können von Johannes lernen, dass er mit seinen Fragen nicht allein bleibt, sondern dass er Jesus direkt damit konfrontiert und sich dafür auch nicht schämt. Und ich möchte euch Mut machen, liebe Freunde, stellt Fragen. Äußert Zweifel. Ich wünsche mir, dass das Martin-Luther-Haus ein Ort ist, wo man Fragen stellen darf, wo man Skepsis äußern darf, wo man Zweifel äußern darf und wo nicht alles klar sein muss. So war der Täufer und das ist ehrlich. Johannes tut das, er geht in die Offensive, er konfrontiert Jesus mit seiner Unsicherheit. Jesus, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich habe dich groß angekündigt als Messias und jetzt weiß ich nicht mehr, ob das stimmt, ob du es wirklich bist, sag es mir. Und die Antwort von Jesus finde ich wenig hilfreich. Jesus sagt nämlich, geht und sagt dem Johannes, was ihr hört und seht. Und jetzt zitiert er Jesaja 35, den Text, den wir eben gehört haben. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf, die gute Nachricht wird verkündigt. Das passiert Johannes. Sagt ihm das ruhig und der wird dann schon, der kennt ja die Bibel, der wird dann schon seine Schlüsse ziehen. Ich finde diese Worte nicht angebracht und ich finde sie auch nicht hilfreich. Warum nicht? Denn gerade diese Antwort muss ihn doch schmerzen, ja? Er hört, da heilt er Kranke, ganz viele Kranke, da werden Tote lebendig, da können Taube wieder hören, Lahme wieder gehen. Und dann stellt er sich die Frage, wenn Jesus das doch alles kann, wenn er doch offensichtlich der Retter ist, der Löser, warum holt er mich nicht raus? Warum öffnet er nicht die Kerkertür, wenn er das doch kann, wenn er der doch ist? Warum sitze ich trotzdem noch hier in diesem Verlies? Also, ich finde, mir hätte diese Antwort nicht geholfen. Und dann sagt er mit einem merkwürdigen Ende, und glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Oder bei Luther, glückselig, wer sich nicht an mir ärgert, wer nicht Anstoß nimmt. Was soll das bedeuten? Zwei Gedanken sind mir zu diesem merkwürdigen Ende wichtig. Erstens, Gottes Handeln bleibt uns manchmal verborgen. Und das ist leider so. Wir gehören nicht zum Islam. Im Islam wird Allah, Gott, dargestellt als einer, der immer stark ist, immer groß, immer herrlich, immer allmächtig, über allem erhaben. Als Christen glauben wir, dass Gott klein wird, dass er ohnmächtig wird, dass er schwach wird. In dem Jesuskind von der Grippe, in dem Zimmermannssohn aus Nazareth, in dem Geschundenen am Kreuz wird Gott immer wieder klein und schwach und ohnmächtig und eben nicht majestätisch und stark. Und die Frage ist, wieso? Allein das ist doch schon ein Ärgernis. Paulus spricht davon, das ist der Skandal des Kreuzes. Warum? Warum macht Gott das nicht wie im Islam Allah, nämlich immer groß? Dann glauben doch irgendwie alle an ihn. Nein, Gott wählt diesen Weg in der Niedrigkeit, damit Menschen freiwillig glauben, damit Menschen ihm freiwillig ihr Herz schenken und es nicht gezwungenermaßen tun. Es geht nicht um Unterwerfung, sondern es geht darum, dass Gott sich wünscht, dass wir ihn lieb haben, dass wir ihm vertrauen, dass wir keine Angst vor Gott haben. Und vor einem Baby in einem Stall hat keine Angst. Aber Gott nimmt das Risiko in Kauf, dass wir uns daran ärgern, dass wir sagen, das kann nicht Gott sein, so kann nicht Gott sein. Er nimmt das Risiko in Kauf, dass wir ihn ablehnen und sagen, mit diesem heruntergekommenen Gott kann ich nichts anfangen. Johannes wird vor diese Entscheidung gestellt. Johannes, willst du dich auf mich einlassen, auch wenn du mich nicht verstehst, auch wenn du deine Zweifel hast, willst du mir dennoch vertrauen? Und diese Frage gebe ich an euch heute Morgen. Willst du Gott vertrauen, auch wenn du ihn nicht verstehst? Willst du Gott vertrauen, auch wenn Gott dir auf einer Weise begegnet und handelt, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht Gott sein. Willst du diesem Gott vertrauen? Aber wie kann das gehen? Ich finde das schwierig. Wie kann ich einem Gott vertrauen, den ich nicht verstehe? Wo ich sage, was soll das alles? Menschen vertraut man dann, wenn sie glaubwürdig sind. Aber wenn ich Gott nicht verstehe, wie kann er glaubwürdig sein? Und das ist der zweite Gedanke, den ich ausführen möchte. Wir verstehen Gott oft nicht, aber er hat uns sein Herz gezeigt. Und das ist seine Antwort auf die Frage, nach dem Leid umzugehen. Es ist so, dass diese Frage nach dem Warum des Leides für oft nicht beantwortet wird. Aber Gott hat einen anderen Weg gewählt, nämlich er zeigt uns sein Herz. Gott öffnet sein Herz ganz weit auf und sagt, da guck hinein. Hier kannst du sehen, was ich denke, was ich mir wünsche, was ich fühle, was mir auf der Seele brennt, was mir wichtig ist. Gott macht sein Herz weit auf und lässt uns reinschauen. Und dann ist die Frage, was sieht man denn, wenn man in Gottes Herz guckt? Und hier werden wir auf den einen verwiesen, um den es ankommt, auf Jesus. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht in das Herz Gottes. Ja, was sehen wir denn, wenn wir Jesus anschauen? Warum lohnt es sich, diesem Gott zu vertrauen, der so ist, wie Jesus war? Ja, Jesus war wirklich einer von uns. Jesus weiß, wovon wir reden, wenn wir von Kummer geplagt sind. Jesus weiß, was es bedeutet, sich von Gott und Menschen verlassen zu fühlen. Er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Jesus zeigt sich das Herz eines Gottes, der selbst das Leid nicht scheut. Jesus erweist am Kreuz tiefste Feindesliebe. Er wird geschlagen, aber er schlägt nicht zurück. Er wird gedemütigt, aber er übt keine Vergeltung. Er wird verflucht und er segnet. So ist Gott wirklich. So ist der in seinem Herzen, den wir oft nicht verstehen. Und das ist der Punkt. So können wir mit unseren Leidfragen umgehen. Warum lässt Gott das Leid zu? Wir bekommen auf diese Frage keine Antwort. Keine theoretische Antwort, kein Zettel vom Himmel. Aber bei dieser Frage, bei den Adventszweifeln, werden wir auf den gekreuzigten Jesus Christus verwiesen. Und dort sagt Gott, dieser Gott bin ich. Und jetzt reiche ich dir meine Hand und ermutige dich, dich mir anzuvertrauen, zu glauben, dass ich es mit dir gut meine. So ist mein Herz. Dann werde ich es auch gut hinausführen. Wie hat Johannes reagiert? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Jesus ihn nicht befreit hat. Er wurde getötet. Er wurde hingerichtet. Es gab kein Happy End für ihn, wie für viele andere, mit denen Jesus zu tun hatte. Wir wissen nicht, wie er reagiert hat, aber die Frage ist, wie wir reagieren, wie wir uns entscheiden. Ärgern wir uns an dem heruntergekommenen Gott? Nehmen wir an ihm Anstoß? Oder legen wir vertrauensvoll unser Leben in seine Hand und sagen, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir vertrauen, weil ich in Jesus ahne, wie du bist, weil ich in Jesus dein Herz ahne. Und Jesus ist offen dafür, offen auch für unsere Zweifel, für unsere Adventszweifel, für unsere Fragen, für unsere Unsicherheit. Jesus hat kein Interesse an aufgesetzter Frömmigkeit, sondern an einem ehrlichen Herzen, ob nun voller Glaube, Liebe, Zweifel oder Kummer. Lasst euch auch in dieser Adventszeit wieder einladen zu Jesus, dem im wahrsten Sinne des Wortes heruntergekommenen Gott.